hören jetzt SWR1-Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Unser Gast ist ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung, Jürgen Schmieder. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
War das jetzt ehrlich gemeint, dass Sie mir einen guten Morgen wünschen?
Ja.
Dankeschön, das freut mich. Weil Sie sind ja hier, weil Sie zumindest mal 40 Tage lang versucht haben, ehrlich zu sein und dabei auch zugeben, dass es ansonsten manchmal nicht so ist. Sie haben die Fastenzeit genutzt, nicht um abzunehmen oder sich zu entgiften, was den Tabak oder sowas angeht, sondern um die Wahrheit zu sagen. Was ist Ihnen am schlimmsten passiert während dieser 40 Tage? Was war die unangenehmste Auswirkung des Ehrlichseins?
Ich glaube, als ich der Freundin meines besten Freundes erzählt habe, dass er mit anderen schläft. Der Moment.
Das ist aber auch unangenehm.
Es ist Hochverrat. Wobei
Sie haben Ihren besten Freund verraten.
Genau. Wobei es nicht so schlimm war, ihn zu verraten, also es dieser Frau zu sagen. Viel schlimmer war der Moment, es ihm zu gestehen. Ihm sagen zu müssen, pass mal auf, vor 2 Tagen habe ich deiner Freundin erzählt, dass du sie betrügst.
Wie geht's? Fällt mir dabei ein, ihre Rippe?
Ist wieder verheilt. Also
der war es, der ihnen Prügel verabreicht hat.
Die Prügel waren gar nicht so schlimm und ich fand, die standen mir auch zu. Schlimmer war der Gesichtsausdruck von ihm. Also dieser totale Schock, mein bester Kumpel erzählt sowas meiner Freundin, obwohl es ja, also unter Kumpels bleibt es. Ja,
und ja, das war absolutes Don't, das geht gar nicht sowas.
Ja, das Allerschlimmste und deswegen nicht die körperlichen Schmerzen, sondern eigentlich der seelische Schmerz, seinen Kumpel verraten zu haben und seine Enttäuschung zu sehen, war eigentlich der schlimmste Tag während dieser Zeit.
Mhm. Also das eheliche Schlafzimmer mussten Sie ab und auch mal verlassen. Ich weiß das ein bisschen, weil Sie ein Buch über diese Zeit geschrieben haben. Und ein paar Freunde verloren haben Sie vielleicht auch?
Ja.
Aber das waren dann gar keine richtigen Freunde.
Ne? Ja, finde ich auch. Also alle die ich als wirklich gute Freunde bezeichne, die sind mir geblieben. Die konnten mit dieser...
Auch Ihr bester Freund, ist das inzwischen ausgestanden?
Ja, der ist wieder mein bester Freund. Wir fahren in 2 Wochen miteinander zum Kartenspielen nach Regensburg.
Und mit seiner Frau oder Freundin ist er auch noch zusammen?
Nee, mit der ist er getrennt. Er hat mittlerweile
wegen der Betrugsgeschichten, die Sie gebeichtet haben.
Ja, auch deswegen. Er fand aber, dass es im Nachhinein gar nicht so schlimm war, weil er dachte, es kommt vielleicht sowieso raus und die Beziehung war sowieso gestört.
Ja. Also das wäre ja nicht so viel fremdgegangen.
Naja, eben. Also deswegen war das im Nachhinein nicht so schlimm für ihn.
Zumindest hat er sich ganz gut damit noch rausreden können. Ja. Könnte ja auch sein.
Aber ich weiß nach wie vor nicht, ob er mir wieder vertraut. Wir sind wieder gute Freunde.
Ihr seid wieder die besten Freunde, da muss man das doch wissen.
Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob er mir noch so viele Sachen erzählt, wie er es vorher getan hat. Das, glaube ich, wird sich erst nach ein paar Jahren rausstellen, wenn ich dann mal merke, er vertraut mir jetzt wieder ein Geheimnis an. Weil also das Vertrauen war schon gewaltig erschüttert.
Aber ganz ehrlich, würden Sie denn in der umgekehrten Situation auch noch alles preisgeben, wenn Sie verraten worden sind? Würden Sie vielleicht auch überlegen, oder?
Ich glaube, ich wäre auch vorsichtiger. Also wenn ich weiß, ich wurde von jemandem verraten, dem würde ich nicht unbedingt mehr über den Weg trauen.
Ich habe jetzt gerade diese Floskel mal ganz ehrlich gebraucht. Brauchen Sie die immer noch?
Auf jeden Fall. Also das ist schon, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Also
aber das muss man nicht extra betonen. Wenn ich ehrlich sein soll, sagen viele vorneweg. Ja, natürlich sollst du ehrlich sein.
Meistens kommt nach dieser Floskel, darf ich mal ganz ehrlich sein, kommt meistens eine Lüge.
SWR 1, Leute, der Radiotalk. Eins gehört gehört. SWR 1.
Herr Schmieder, ist es Ihnen gelungen, 40 Tage lang ehrlich zu bleiben?
Nein.
Das war jetzt ehrlich, ne?
Ich habe es versucht, es ging auch ein paar Tage lang gut und nach einer Woche stößt man dann an Grenzen. Also in der Arbeit, ich musste über einen dopenden Baseballstar schreiben und ich hatte Informationen, dass er dopen würde, nur keine Bestätigung. Und ab dem Zeitpunkt musst du den Bericht natürlich so schreiben, als hätte der nicht gedopt.
Und als wenn man es ihm nicht nachweisen kann, was er den Tatsachen entspricht, aber das ist doch nicht gelogen.
Die ehrliche Meinung wäre gewesen...
In einem Bericht darf die Meinung ja nicht die große Rolle spielen. Ne?
Und da ist dann eigentlich schon die Grenze erreicht, wo man sagt, okay, wenn ich ehrlich wäre, müsste ich jetzt vielleicht noch mehr recherchieren, müsste ich nur ein bisschen härter dahinter sein und würde vielleicht schreiben, eine Quelle sagte mir, dass der Mann dopt. Aber dann wirst du natürlich von dem verklagt, ich verliere wahrscheinlich meinen Job und dann war ich lieber vorsichtig. Ja. Weil ich meinen Job doch lieber hatte als Ehrlichkeit.
Ja, irgendwo hat es dann mit der Ehrlichkeit auch seine Grenzen.
Ja, auch im Privaten, also auch in der Redaktionskonferenz habe ich auf den Tisch gehauen, habe einen Kollegen beleidigt. Dann hat mich der Chef ins Büro genommen und sagte, okay, ich stehe hinter deinem Projekt, ich finde das ganz klasse, aber in Konferenzen...
Projekt nicht zu lügen war das jetzt.
Genau, ja. Aber in den Konferenzen hast du dich zusammenzureißen und keinen zu beleidigen. Und ab dem Zeitpunkt musste ich aus Konferenzen fernbleiben oder dort den Mund halten. Und
ja, aber da müssen wir mal drüber reden, was dann wirklich eine Lüge ist oder was man sich verkneifen muss oder nicht. Es gibt Kollegen, die kann man weniger gut leiden als andere. Geht, glaube ich, jedem in jedem Job so. Aber wenn man zu denen jetzt in Anführungszeichen ehrlich ist und die nicht mehr belügt, muss man sich nicht gleich so in den Senkel stellen, dass es eigentlich justiziabel ist, wegen Beleidigung oder so. Oder sind sie so ehrlich, dass sie sagen, ich halte den für ein Arschloch und dann muss ich das auch laut sagen?
Ja. Also wenn man nach dieser amerikanischen...
Wir sind live, ich kann das nicht alles rauspiepen, wenn sie gleich ehrlich werden.
Nee, also diese Bewegung Radical Honesty schreibt vor, genau das zu sagen, was man denkt. Und wenn man Arschloch denkt, muss man es auch sagen und darf nicht Idiot sagen. Und dann wird es schnell beleidigend. Also selbst eine andere abgeschwächte Beleidigung ist schon eine Lüge.
Gut, dann müssen wir uns das nach den Spielregeln richten oder Sie haben das getan, dieses Ursprungsgedankens, dieser Ursprungsidee. Das geht nämlich schon damit los, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen konnte. Sie gehen morgens aus dem Haus, treffen eine Nachbarin, die Sie eigentlich zum Teufel wünschen. Und dürfen ihr dann nicht mehr einen guten Morgen wünschen?
Nach dieser Radical Honesty nicht.
Weil das verstehe ich nicht. Inzwischen bin ich ja vielleicht altersweise genug. Ich kann die Frau zwar nicht leiden, ich wünsche ihr aber wirklich trotzdem, dass sie einen schönen Tag hat. Dann darf ich ihr das doch auch wünschen.
Ah, na könnten Sie ja hingehen zu ihr. Ich kann dich überhaupt nicht leiden. Ja. Du gehst mir tierisch auf die Nerven, aber ich bin ja altersweise und wünsche dir einen guten Morgen.
Das
wäre der richtige Satz. Aber man kürzt dann immer ab in guten Morgen.
Warum muss ich das andere denn sagen? Das ist doch nicht gelogen, wenn ich schweige.
Doch, ist es. Es wäre ehrlich. Die Frau denkt bei dem guten Morgen, er mag mich, er wünscht mir einen ganz tollen Tag und was für ein netter Mensch.
Ich täusche sie damit.
Genau.
Aha.
Also sie tun ja so, als wären sie ein netter Mensch, dabei sind sie nur altersmilde.
Ich bin ein netter Mensch, Herr Schmieder.
Ich glaube Ihnen, dass Sie ein netter Mensch sind, auf jeden Fall. Aber wenn sie eine Nachbarin nicht leiden können, sollten Sie ihr das auch sagen.
Ist es nicht für beide Beteiligte in dem Fall besser, ich wünsche ihr einen guten Morgen, sie denkt, ich mag sie und ich habe meine Ruhe?
Ja, klar. Also Lüge... sorgt ja dafür, dass es dem Lügner besser geht und manchmal auch dem Belogenen. Deswegen lügen wir ja. Also ich sage ja nicht, dass Ehrlichkeit das Maß aller Dinge sein sollte.
Die Wissenschaftler behaupten, dass der Mensch im Durchschnitt 200 Mal lügt, und zwar am Tag. Haben Sie eine Ahnung, ob das etwa hinkommt? Haben Sie mal Ihre Lügen gezählt zu Zeiten, als Sie noch lügen durften oder wieder lügen durften?
Also in der Vorbereitung auf das Projekt habe ich mir ein Diktiergerät in die Hosentasche gesteckt und daheim und in der Arbeit Videokameras aufgebaut.
Um Gottes Willen.
Und ich habe ein paar Tage mitgezählt und ich kam auf so einen Schnitt von 191, 192 Lügen. Also es geht ja schon morgens los, vom Spiegel Bauch einziehen und sagen, ist schon in Ordnung. Haare kämmen, passt schon. Kurz reinschauen, die Augenringe sind nicht so schlimm. Schon sind wir bei Lüge Nummer 3.
Dass sie den Mund aufgemacht haben.
Ja, ohne dass man irgendwas gesagt hat. Und dann geht man aus dem Haus und sagt, heute wird ein großartiger Tag, auch wenn man denkt, oh mein Gott, Lüge Nummer 4. Geht's in Aufzug, trifft man den ungeliebten Nachbarn, über den wir gerade gesprochen haben, sagt ihm guten Morgen, Nummer 5. Also ich bin noch im Haus und habe schon 5-mal gelogen. Und dann geht's weiter, man geht in die Arbeit, wünscht 10 Leuten guten Morgen, dem man eigentlich die Pest an Hals wünschen würde. Und schon bist du noch vor dem ersten Kaffee bei 20 Lügen. Und das summiert sich dann den ganzen Tag über. Und wenn Sie abends noch ein Date haben, dann, glaube ich, geht's weit über die 200.
Ah ja, das ist also eine Situation, wo man aus sozusagen taktischen, egoistischen Gründen durchaus noch ein paar Mal mehr lügt, ja?
Ja,
haben Sie die Erfahrung gemacht?
Ich jetzt nicht, weil ich ja verheiratet bin.
Sind ja in besten Händen natürlich.
Aber vorher, als ich jetzt drüber nachdachte, wie oft ich so beim ersten Date gelogen habe, es ist schon Wahnsinn. Also man stellt sich beruflich besser dar, man stellt sich da als relaxten Menschen, man übertreibt vielleicht und sagt, ja, im Amazonas werde ich als Gottheit verehrt. Klar mag ich Kinder, klar mag ich Katzen. Und so geht's los. Du bist die schönste Frau der Welt. Und genauso, ich habe nur die besten Absichten, ich suche eine feste Beziehung. Und schon hat man innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, 20 Mal gelogen.
Nur um die Frau ins Bett zu kriegen. Das hat mir mein Schauspieler hier gesagt. Wie oft habe ich schon zu einer Frau gesagt, ich liebe dich. Und auf Nachfrage gab er durchaus, also in dem Fall war er, glaube ich, mir gegenüber zumindest ehrlich gesagt, alles nur aus taktischen Gründen, sonst wäre ich nicht weitergekommen. Ja. Sind wir Männer immer so? Nein, sind wir nicht, ne?
Ach, ich glaube, wir sind ganz nette Jungs. Ich glaub,
das
die Frauen,
höre ich jetzt viel lieber.
Ich glaube, die Frauen wissen, dass sie belogen werden. Und die Frauen nutzen das auch für sich taktisch. Dieses Wissen, dass Männer sie umschmeicheln müssen, dass sie lügen müssen. Ich glaube, Frauen nutzen uns da ganz gut aus.
Ich glaube, manch einer möchte ab und an auch belogen werden. Weil ihm das besser bekommt oder weil ihm das besser tut, als wenn man ihm die Wahrheit sagt.
Ja, natürlich. Ja,
die berühmte Nachbarin morgens möchte ja auch nicht hören, dass man sie zum Teufel wünscht, sondern eher einen schönen guten Tag gewünscht kriegen. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich will von Ihnen auch gesagt bekommen, dass das Buch fantastisch ist, auch wenn Sie denken, das ist...
Das Buch übrigens, das heißt, du sollst nicht lügen. Ich habe es gefressen. Das war wirklich also super zu lesen, muss man jetzt
das
mal sagen.
Das ist ja nett von Ihnen. Und ich finde es auch toll, falls Sie das sagen, obwohl Sie es nicht gut finden.
Hauptsache ich sage es egal.
Das sind Lügen, die man einfach toll findet.
Für uns in Baden-Württemberg. SWR1 Leute, der Radiotalk.
Jürgen Schmieder ist Journalist bei der SZ, bei der Süddeutschen Zeitung in München, hat ein Buch geschrieben über spannende 40 Tage seines Lebens, in denen er versucht hat, ehrlich zu sein und nicht zu lügen, um einfach mal zu gucken, wie sich das so lebt. Sie haben nach diesem Experiment wieder angefangen zu lügen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und wollen auch dabei bleiben. Sie wollen kein ehrlicher Mensch werden.
Ich versuche, ein ehrlicher Mensch zu sein, als ich es vorher war.
Aha.
Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, 200 Mal am Tag lügt der Mensch. Und 100 Lügen davon finde ich toll. Weil es eine Win-Win-Situation ist. Ja. Also wenn es jemandem hilft, ohne einem anderen zu schaden, tolle Lügen. Aber ich glaube, es gibt auch zwischen 50 und 100 Lügen, die A, nicht sein müssen und die B, einem anderen Menschen wirklich wehtun oder schaden könnten. Und darauf sollten wir verzichten, finde ich.
Zu entscheiden, welche Lüge zu den Guten gehört und welche nicht, ist, glaube ich, das Hauptproblem. Mal gesetzt den Fall, ein Partner betrügt seinen Partner. Ich sage jetzt extra nicht der Mann, die Frau, es geht ja genauso gut umgekehrt. Soll er den Seitensprung hinterher beichten oder nicht? Er oder sie?
Also ich bin da kein Moralist, ich bin eher dafür, die Klappe zu halten, weil man erleichtert zwar sein Gewissen, aber ob es der Beziehung hilft, mein Gott. Also wenn einer nur fremd geht, weil er, keine Ahnung, unbedingt sein muss, dann soll er es machen und soll in seine Beziehung zurückkehren und soll es bitte schön für sich behalten.
Jemand, der wirklich nicht aus dieser Ehe oder aus dieser Partnerschaft rausfällt, muss dann nicht dem anderen. Ich habe das mal Mario Adolf gefragt, weil er auch was Flirten und so geredet hat und haben gefragt, beichten Sie denn Ihren Seiten? Nein, das tut doch weh. Also aus voller Inbrunst und spontan hat er darauf geantwortet, würden Sie auch im Prinzip
auf
so.
Auf jeden Fall, ja.
Ich habe ja gesagt, wir wollten mal gucken, wie das bei Ihnen so abgelaufen ist. Und gleich am Anfang, ich habe das in Ihrem Buch ja nachgelesen, hatten Sie mit zwei Bahnmitarbeitern zu tun, die vermutlich nicht so recht wussten, was ihnen geschieht, weil sie nicht wussten, was sie vorhaben. Wie ging das?
Ich konnte die ja nicht vorwarnen. Und ich bin am Aschermittwoch zum Bahnhof gefahren und wollte nach Stuttgart, glaube ich sogar. Und da drängelte sich ein Student vor, der musste nach Paris. In 3 Minuten geht sein Zug, er braucht ein Ticket. Wir haben den alle vorgelassen und die Bahnmitarbeiterin sagte, nö, ich breche den Vorgang jetzt nicht ab. Nehmen Sie doch den Zug, der in 3 Stunden geht. Und ich glaube, jeder von uns hat so eine ähnliche Situation schon erlebt, wo man denkt, jetzt müsste mal einer auf den Tisch schauen. Und es war dann zufällig der erste Tag meines Projekts, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich der auf den Tisch schaut. Und ich habe die Frau ganz übel beleidigt. Und
das ist jetzt immer wieder bei dem Grad der Ehrlichkeit, auf den Sie vorhin schon Wert gelegt haben. Sie können dieser Frau ja versuchen, in sachlichen Argumenten zu sagen, passen Sie mal auf, hier sind 10 Leute, die haben die vorgelassen. Und zwar, weil wir meinen, der sollte seinen Zug kriegen.
Ja.
Sie haben bitte was gesagt?
Ich glaube, du blöde Schnepfe.
Ja.
Gib dem Mann sein Ticket, verdammt nochmal, und hab dann noch 3, 4 Schimpfwörter, die ich jetzt nicht unbedingt im Radio sagen möchte.
Das wäre justiziabel, ne? Die könnte sie anzeigen wegen Beleidigung, glaube ich.
Ich glaube, ja, und ich hoffe, dass sie es nicht tut. Und ich will mich auch bei der Frau entschuldigen. Versuch das auch jetzt hier irgendwie zu machen.
Sie wissen aber nicht, wie die heißt, oder? Sie sind noch nicht nochmal an dem Stand vorbeigegangen, ob sie da gerade wieder Dienst hat.
Nein, ich habe es tunlichst vermieden, weil ich weiß ja nicht, ob die Frau wirklich doof ist. In dem Moment hat sie sich doof verhalten.
Ja.
Und das musste raus, weil ich wirklich wütend war.
Ja.
Und zur Wut gehört dann auch, wenn man ehrlich ist, die Wut ehrlich rauszulassen und dann nicht sachlich zu erklären.
Aber
zu
wenn sein. Sie dir jetzt Schnepfe nennen, sie ist eigentlich gar keine, haben Sie trotzdem gelogen?
Nee.
Ach so, Sie haben nur Ihre ehrlichen Meinung
Ausdruck verliebt. Genau, also das ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist immer subjektiv und ich dachte, sie wäre eine Schnepfe, deswegen habe ich es ihr so gesagt. Ob das wahr ist, weiß ich nicht.
SWR 1, Leute, der Radiotalk.
Unser Gast in Leute ist ein Journalist der Süddeutschen Zeitung, Jürgen Schmieder, der 40 Tage lang mal nicht gelogen hat, so als Experiment. Sie haben ja vorhin schon gesagt, die Zeiten sind vorbei. Sie haben eingesehen, das Lügen ist manchmal nicht nur sinnvoll, sondern auch richtig. Aber von den 200 Mal im Schnitt Lügen haben Sie sich ja versucht, 40 Tage lang völlig fernzuhalten und zweimal auch, wenn es ums Geld geht, ne? Und womit fangen wir an? Fangen wir mit der Steuererklärung an. Sie haben Ihre Steuererklärung ehrlich gemacht.
Ja.
Das heißt, Sie haben keine Belege abgesetzt, wo Sie mit Ihrer Freundin essen waren und es war... Und drunter geschrieben, es war ein Dienstgespräch oder so. Ne?
Genau.
Soll es ja geben. Ich kenne das auch nur vom Hörensagen.
Wer immer das macht, soll es geben. Dem deutschen Fiskus entgehen laut Schätzungen 30 Milliarden Euro dadurch, dass Menschen Pauschalen abrechnen für Büromaterial, für Essen, für Autofahrten, die sie privat gemacht haben, die doppelt abgerechnet werden, weil es einfach niemand prüft. Und da habe ich anscheinend auch meinen Teil dazu beigetragen und habe dann mal beschlossen, jetzt schauen wir mal, was rauskommt, wenn ich es ehrlich mache.
Das heißt, Sie hatten einen Steuerberater oder einen Freund dabei, der das noch besser kann als Sie.
Genau.
Und der hat dann noch die üblichen Fragen gestellt.
Der hat die üblichen Fragen gestellt. Rechnen wir Büromaterial ab? Und ich so, nee, ich habe kein Büromaterial gekauft. Okay. Du warst doch Korrespondent bei der EM. Wir könnten doch die Hotelkosten abrechnen. Nee, habe ich mit der SZ schon gemacht. So ging das eine Stunde und ich glaube, er hat sich irgendwann mal gefragt, warum er überhaupt gebraucht wird, wenn ich ja eh nichts anzugeben habe. Und am Schluss kam dann raus, dass ich 1700 Euro weniger rausbekomme, als wenn ich alles angegeben hätte.
Na, im Buch beschreiben Sie es ja noch etwas spannender. Sie kriegen tatsächlich noch was raus. Jubel, Jubel.
Ja,
und dann kommt der Haken, die schlechte Nachricht hinterher.
Also ich habe irgendwie, ich glaube, 1900 Euro rausbekommen, ehrlicherweise. Und er hat dann nochmal nachgerechnet, wenn wir jetzt alles angegeben hätten, dann wären es 3600 Euro gewesen.
Das ist ja doof, ne? Nochmal nachzurechnen.
Ja, also ich wollte auch nicht, dass er nachrechnet, aber er hat es dann getan, um zu sagen, schau mal, was eigentlich möglich gewesen wäre. Meine Frau war sauer, weil das war 2 Monate vor der Geburt unseres Sohnes und wir hätten wirklich jeden Euro dringend gebraucht. Und ich schmeiß das Geld quasi zum Fenster raus.
Also ein Kinderwagen ist gar nicht billig heutzutage,
ja,
ne?
Ja, eben. Mhm. Und wenn man überlegt, es macht ja jeder. Oder fast jeder. Also wir zwei natürlich nicht.
Nee, aber wir sagen uns auch immer, warum machen wir das eigentlich nicht? Jeder andere tut's auch und bin ich dann nicht blöd, wenn ich es nicht mache, ne?
Ja, damit
redet man... Und die ganz Großen machen es ja vor.
Ja, klar. Also damit redet man sich natürlich raus. Und man redet sich dadurch raus, dass man sagt, sind ja nur 1700 Euro. Die Großen verschieben ja Millionen in die Schweiz oder nach Liechtenstein, da kommst du auf meine 1000 Euro nicht an. Habe ich gelernt, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist wirklich nur die Höhe des Steuerbetrugs. Aber Betrug bleibt Betrug, ob es 1000 Euro sind oder 1 Million.
Dann muss ich zum Abschluss dieses Experiments natürlich nochmal ganz speziell nachfragen. Sie haben gesagt, Lügen gehört wieder zum Geschäft. Wie sieht es bei der Steuererklärung in Zukunft aus?
Ich glaube, ich stehe wahrscheinlich unter besonderer Beobachtung. Also wenn irgendein Finanzbeamter das Buch liest, der wird mich die nächsten 10 Jahre prüfen. Also werde ich auch die nächsten 10 Jahre meine Steuererklärung ehrlich machen.
Auch wenn Ihre Frau wieder ein bisschen unzufrieden ist?
Die wird sehr unzufrieden sein, aber ich glaube, vielleicht gibt es ein paar Nachahmer und dann wird vielleicht mal das Steuersystem geändert, um weniger Schlupflöcher für Betrüger zu lassen.
SWR 1, Leute, der Radiotalk. Eins gehört gehört, SWR 1.
Was ich überhaupt nicht begriffen habe, als ich die Überschrift in dem Buch gesehen habe, dass man damit erfolgreich pokern kann. Was ist denn der Sinn beim Pokern? Geld zu verdienen, gut, ja, das meine ich jetzt nicht. Vorgehensweise.
Ja, der Sinn beim Pokern ist ja, den anderen nicht zu sagen, welche Karten man hat. Der Sinn ist ja das Bluffen, eben andere zu täuschen. Genauso gewinnt man bei jedem Kartenspiel, ob das Schafkopfen, Skat, Pokern ist. Deshalb hatte ich schon sehr viel Geld in der Hosentasche, als ich zu dem Pokerabend hinging, weil ich damit rechnete, sehr viel Geld zu verlieren.
Hätte ich lieber wenig mitgenommen, wenn ich davon ausgehe, zu verlieren.
Um bald aufhören zu können. Ja. Nee, das war einfach Teil des Projektes, deswegen habe ich, ich sah das als Investition in ein schönes Kapitel. Mhm. Ging dann hin, habe den Leuten gesagt, welche Karten ich in der Hand halte und die wurden komplett verrückt. die haben es mir nicht geglaubt. So wie Biedermann den Brandstifter nicht glaubte, dass die sein Haus anzünden würden. Und sie haben nur noch drauf geachtet, was ich ihnen sage, dass da aber noch 6, 7 andere Leute am Tisch sitzen, haben sie komplett vernachlässigt. Und das Faszinierende daran war, sie haben mir durch die Reaktion auf meine Aussagen gezeigt, welche Karten sie haben. Also wenn ich gesagt habe, ich habe 2 Zähnen und da kam so dieser Moment, als die so zusammensackten, da wusste ich, ja, ich bin stärker. Also obwohl die eigentlich mir nicht sagten, welche Karten sie haben, haben sie es durch ihren Gesichtsausdruck dann doch verraten. Und so habe ich sehr viel Geld gewonnen.
Tatsächlich?
Ja.
Jetzt nochmal eine Frage dazu, was Lügen und was Ehrlichkeit tatsächlich bedeuten und wann man was tun muss. Warum muss ich beim Pokern, auch unter der Maßgabe, ich will jetzt mal ehrlich sein und die Wahrheit sagen, meine Karten verraten? Reicht es nicht, wenn ich verschweige?
Schweigen kann Lügen sein. Also beim Pokern schweigt man ja. Indem man die Karten nicht zeigt, ist ja also, Schweigen.
Das ist eine Lüge?
Nach dem Radical Honesty Prinzip ja.
Komisches Prinzip aber dann eigentlich.
Es ist komisch, aber in sich schlüssig. Weil die meisten Menschen sagen, wenn du nicht lügen willst, ja dann halt einfach 40 Tage die Klappe. Das wäre natürlich zu einfach. Und ich habe für mich 2 Regeln aufgestellt. Wenn ich direkt gefragt werde, muss ich antworten, okay, und zwar ehrlich antworten. Und wenn ich für mich denke, jetzt müsste ich was sagen oder jetzt müsste mal einer auf den Tisch schauen, dann muss ich auch was sagen.
Wenn Sie beim Pokern gefragt werden, Sie haben es noch nicht selber verraten, Sie haben gesagt, was hast du denn auf der Hand, du willst doch ehrlich sein. Und dann überwinden Sie sagen, ich habe meine 2 Zehen, also ein Pärchen dabei. Wenn Sie geantwortet hätten, das sage ich dir nicht. Wäre doch auch nicht gelogen gewesen. Wäre doch Ihre ehrliche Meinung, ne?
Es wäre meine ehrliche Meinung, zu sagen, ich will es dir nicht sagen.
Ja.
Aber das ist natürlich keine Antwort auf die Frage, was hast du?
Das stimmt.
Die ehrliche Antwort oder die Frage darauf wäre gewesen, willst du mir sagen, was du hast? Mhm. Dann hätte ich gesagt, nein, ich will es dir nicht sagen. Aber die ehrliche Antwort auf die Frage, was hast du, sind die 2 Zähnen.
Im Fußball wird ja auch nicht immer die Wahrheit gesagt. Mancher sagt vielleicht die Wahrheit und fliegt dann raus. Ist Labbadia an seiner eigenen Schwäche gescheitert, sich vielleicht diplomatisch zu verhalten? Also Bruno Labbadia als Trainer vom HSV gerade rausgeflogen.
Ja, ich glaube, man kennt Labbadia als grundehrlichen Menschen mit Ecken und Kanten, der immer ehrlich seine Meinung sagt. Und ich glaube, ihm fehlt einfach diese Sozialkompetenz, Kompromisse einzugehen. Und sich dann beim HSV mit dem Kapitän Frank Ross zu verscherzen, sich mit der Vereinsführung zu verscherzen, wenn dann natürlich die Ergebnisse ausbleiben, dann ist das, greifen eben diese Mechanismen und dann bist du nach so einem 5-1 schnell weg.
Und das scheint bei ihm kein Zufall zu sein. So ähnlich ging ja seine Zeit in Leverkusen auch zu Ende. Ne?
Ja.
Also schwierig. Wer wird sein Nachfolger? Sie haben da bestimmte Vorstellungen.
Ich vermute fast, dass es Joachim Löw sein könnte. Wenn es da eine saubere Trennung nach der WM 2008 gibt, glaube ich, ist er ein Kandidat für den HSV.
Also wir mussten das jetzt so machen, denn Sie sind Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung, mit diesem Thema also sowieso auch dienstlich immer wieder befasst. Nehme an, Sie gehen davon aus, dass Bayern München zu Recht Meister wird.
Mhm. Denke ich,
zu Recht habe ich dazu gesagt, um auch da zu gucken, ob es Widerspruch gibt oder nicht.
Nee, ich glaube, sie waren die konstanteste Mannschaft und ich glaube auch, dass sie die nächsten beiden Spiele gewinnen werden und deswegen Schalke leider keine Chance mehr hat.
Wie meinen Sie das mit dem leider?
Ich halte Felix Magath für einen super Menschen und ich wünsche dem sehr viel Erfolg. Deswegen, und ich wünsche es auch einfach allen Schalker Fans, die irgendwie seit 52 Jahren da leiden, den wünscht man einfach diesen erlösenden Moment, endlich Meister zu werden.
Nicht nur Meister der Herzen zu werden, sondern einmal richtig. Also zum Thema Ehrlichkeit passt ja Magath auch ganz gut. Ich habe den Eindruck, dass der einzige Trainer, der ab und zu, und zwar ehrlich und ehrlich gemeint, nochmal sagt, das weiß ich nicht. Wieso haben Sie dieses nochmal den Bogen gekriegt und Ihre Mannschaft gewonnen? Das weiß ich auch nicht, hat er oft geantwortet. Finde ich sehr sympathisch, nicht so zu tun und drumherum zu reden. Wir wollten über Ihre Ehrlichkeit gegenüber Ihrer Familie noch reden. Haben Sie wirklich über so viele Jahre, wie ich das aus diesem Buch, das Sie geschrieben habe, entnommen habe, ein so schlechtes Verhältnis zu Ihrem Vater gehabt, ohne zu klären, woran das liegt oder Ihre Meinung zu sagen?
Das Verhältnis war nicht schlecht. Er war,
das war eher keins, ne?
Ja, also er war schon ein toller Papa, aber er war beruflich sehr eingespannt, war deshalb sehr wenig für mich da. Und ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, wo eigentlich Väter sehr viel für ihre Kinder da sind. Und Man sagt dann trotzdem nichts, weil als Kind bringt man Verständnis auf, aber irgendwann kommt es vielleicht dann doch mal hoch und dann platzt es raus. Ich glaube, jeder Teenager kennt es, dass er mit seinen Eltern mal streitet. Bei mir hat es dann länger gedauert. Ich bin mittlerweile 30, bis es dann mal rauskam. Aber letzten Endes musste dieses Gespräch doch mal sein.
Es lief zum Teil unangenehm. Im Gegensatz dazu das Gespräch mit ihrem Bruder, vor dem sie ein bisschen Bammel hatten und dachten, wird jetzt ganz furchtbar. Nur wieder ganz anders, ne?
Ja, ich dachte, mein Bruder kann mit Kritik schon umgehen, aber nicht besonders gut. Und ich dachte, wenn ich dem jetzt mal alles an den Kopf werfe, was ich so von ihm halte, steht er auf und geht. Oder er wirft mich raus. Genau das Gegenteil war der Fall. Der hörte mir verständnisvoll zu, nahm sich alles zu Herzen, sagte, schön, das auch mal so zu hören. Ging dann heim zu seiner Ehefrau, die ihm das auch noch bestätigte. Sagte, dein Bruder hat recht. Und seitdem ist das Verhältnis zu meinem Bruder fantastisch. Der sagte, Mensch, endlich hat mir mal einer die Meinung gegeigt. Ich konnte mich ein bisschen ändern. Alles akzeptiere ich natürlich nicht. Aber seitdem sind wir nicht nur Brüder, sondern echt auch gute Freunde geworden.
Also beide haben offenbar von diesem Gespräch tatsächlich profitiert.
Auf jeden Fall.
Das ist super. Unser Gast in Leute ist immer noch Jürgen Schmieder, der Journalist der Süddeutschen Zeitung, der ansonsten viel über Sport schreibt. Deswegen haben wir uns auch ein bisschen eben über Fußball unterhalten. Und der ein Experiment hinter sich hat, indem er in der Fastenzeit 40 Tage lang nicht gelogen hat. Auch sich selbst gegenüber nicht gelogen hat. Ist Ihnen das gelungen?
Ich hoffe es. Und es war sehr, sehr hart, sich selber mal einzugestehen, wie man eigentlich so ist. Wie gesagt, ich hatte schon zur Vorbereitung Diktiergeräte in der Hosentasche, während des Projektes auch. Und sich selber einzugestehen, ich bin nicht dünn. Und einfach nicht den Bauch einzuziehen morgen, sondern die Kugel glänzen zu lassen und sich selber auch mal die eigene Arbeit kritisch zu beachten. Und wie gesagt, ich bin Journalist und man hält sich natürlich immer für den tollsten Schreiber. Und dann mal Texte sich anzuschauen und zu merken, so gut bist du gar nicht, wie du immer dachtest. Das sind schon harte Momente.
Haben Sie von Ihren Kollegen auch mal erbeten, ehrlich zu Ihnen zu sein?
Ja.
Also Ihr Experiment quasi auch um die Ohren zu kriegen?
Ja, also ich bin sowohl zu meiner Frau gegangen, wollte eine ehrliche Meinung von ihr. Die hat dann einen einstündigen Monolog gehalten, was ihr alles nicht passt.
Auch und Kollegen. Wie haben Sie das verkraftet?
Es war sehr schwer. Es ist schon hart, seine ganzen Fehler mal so richtig im Spiegel zu sehen. Und auch Kollegen, die einfach dann mit Kleinigkeiten um die Ecke kamen, wie dass ich ein fantastisch schlechter Kickerspieler wäre, obwohl ich immer dachte, ich wäre der Beste.
Das kann ja gar nicht sein.
Kann nicht sein. Bis hin zu Kollegen, die sagten, der Text war Bockmist. Obwohl man ja eigentlich immer gern gesagt bekommt, der war in Ordnung zumindest oder der war fantastisch, hört man ja am liebsten. Es kam dann schon so arge Selbstzweifel für ein paar Tage, wenn man so merkt, du bist wirklich nicht so toll, für wie du dich immer gehalten hast.
Hat das zur Konsequenz gehabt, dass Sie sich mehr Mühe gegeben haben, dass Sie versucht haben, möglichst so gut zu sein, wie Sie gerne wollten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann eine Diät begonnen, habe mir auch mehr Mühe gegeben bei den Texten, habe mir in der Beziehung mehr Mühe gegeben, lasse ich mittlerweile auch wieder schleifen. Aber
Ihre Frau hört gerade nicht zu, ne?
Doch schon, ich glaube schon. Und ich habe schon versucht, irgendwie mein Leben auch auszumisten und versucht, ein besserer Mensch zu werden. Ob es gelingt, weiß ich nicht.
Aber wenn man sich das vornimmt und versucht, gelingt es, denke ich mal, zumindest in Teilen. Nobody is perfect, aber wenn die Tendenz und die Richtung stimmt. Sie haben eben noch gesagt, man hört ja viel lieber, was man für ein toller Hecht ist, wie toll die Texte sind, die man schreibt. Auf der anderen Seite, mit dem Loben ist das ja auch so eine Sache. Macht man ja anderen gegenüber auch nicht jeden Tag.
Ja, also ich bereitete mir Schwierigkeiten, andere ehrlich zu loben, weil man macht es ja gern irgendwie, gibt ja diesen Spruch, nichts gesagt, ist gelobt genug und dann sagt man nichts. Und mal zum Kollegen zu gehen und zu sagen, pass mal auf, den Text, den du geschrieben hast, den fand ich fantastisch. Und seine erste Reaktion war, was willst du von mir? Weil der dachte, ich würde nur versuchen, mich einzuschmeicheln.
Schleimer, der will ja
nur Schleimer. Und deswegen ist das so eine ganz heikle Sache, aus dem Kompliment nicht Schleimerei werden zu lassen, sondern es ehrlich rüberzubringen. Und ich finde, das ist eine Kunst, die man lernen muss.
Auf jeden Fall ein sehr spannendes Experiment, was vielleicht manchen auch zum Denken oder Nachdenken anregt. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft, dass Sie nur noch die Lügen gebrauchen, die tatsächlich sinnvoll sind für Sie und oder für andere und von den anderen Abstand nehmen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
SWR 1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.